Whether you're gifting, decorating, or treating yourself, Lowe's December Deal Drops are here to help you save more all month long. Get up to 50% off select holiday decor. Plus, get up to 45% off select tools and accessories. Shop new December Deal Drops every week this month and get so much more out of your holidays. Lowe's, we help you save. Selection varies by location while supplies last.
Vielleicht hätten wir noch über den Kriegsveteranen sprechen sollen, der leider bei seinem Zwischenstopp auf dem Weg zu den Feierlichkeiten in der Normandie verstorben ist.
Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe nur diesen 103- oder 104-Jährigen gesehen, der für mich einen unglaublich fitten Eindruck machte. Der stand sogar auf, als Macron ihn die Ehrennadel ansteckte. Der stand auf seinem Rollstuhl auf. Da dachte ich, ein Wunder. Macron ist der Heiland, der Messias.
Das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe heute gelesen, es gab da ja mehrere über 100-Jährige. Weil sind jetzt leider so in dem Alter. Und da gab es einen 102-Jährigen Amerikaner, der sollte eingeflogen werden. Und dann hatte der wohl einen Zwischenaufenthalt in Deutschland. Ausgerechnet in Deutschland. Und
Gott,
dann ist
nein.
Er hier verstorben. Das ist halt auch blöd.
Aber hätten sie ihn nicht noch irgendwie über der Normandie abwerfen können?
Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie, wahrscheinlich haben sie ihn erst über Rammstein eingeflogen, ne? Und dann ist er da verstorben.
Diese kurzen Eindrücke von den Feierlichkeiten anlässlich des 80. Jahrestages des D-Day in der Normandie schließen beinahe nahtlos an ein Album aus dem Jahre 1985 an, das sich künstlerisch an den Grenzen und Schwellen diverser Genres und Emotionen bewegt. Doch zunächst, werden die technischen Probleme dieses Podcasts je gelöst werden können? Und warum nützt uns der neue Durchblick von Sebastians Frau nichts bei diesen mysteriösen Rückschlägen?
Sebastian, wo erreiche ich dich gerade?
Du erreichst mich wie immer im Keller. Das Schöne ist, aufgrund dieser langen technischen Probleme, die wir jetzt hatten, ist der Trockner auch endlich fertig und ich habe keine Hintergrundgeräusche mehr.
Vielleicht sollten wir unseren Zuhörern gerade erklären, dass wir gute 70 Minuten, ich möchte nicht sagen verschwendet haben, aber investiert haben, um hier alles ans Laufen zu bekommen. Denn wir haben hier verschiedene Interaktionen beobachten können zwischen Hardware und Software. Es gab ein paar Updates dazwischen. Es funktionierte nicht so recht zwischen Skype, FaceTime, Audio-Hijack und unserer Hardware. Und wir haben es aber jetzt irgendwie geschafft, einen halbwegs passablen Podcast zu produzieren. Die einzige Frage, die jetzt noch wichtig ist, haben wir jetzt überhaupt noch die Energie und die Motivation, eine Episode zu produzieren?
Ehrlich gesagt. Das dürfte dann wahrscheinlich die schlechteste Episode aller Zeiten werden. Weil ich habe auch schon einen ganz trockenen Mund.
Ich habe also nach 70 Minuten ist es wirklich schwierig, wenn es jetzt, also vielleicht nehme ich damit auch schon ein kleines Fazit vorweg, sollte diese Episode je produziert werden, aber wenn es jetzt wenigstens ein nettes Album gewesen wäre.
Ja, genau.
Wo man gerne drüber redet.
Wenigstens. Ja, genau. Wenn ich sagen könnte, oh, hier Lied Nummer 4, das war der Hammer und da hat mir dies und jenes gefallen, das war super.
Nee, aber nein. Jetzt drückt die Musik zusätzlich noch drauf.
Ja, also ehrlich gesagt, das ist eine total schrottige Band.
Ja, komm.
Sollen wir die nicht einfach komplett streichen? Ich habe auch gar keine Lust, über die nächste Woche zu reden. Ja,
ich habe so viel rausgesucht. Ich bin sogar in die griechische Mythologie gegangen, Sebastian. Ich habe hier seitenweise Infos. Ich bin richtig vorbereitet.
Echt?
Ja.
Ja.
Wir können uns aber wirklich auf nächste Woche vertagen. um so ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Ich meine, es läuft ja nicht weg. Vielleicht hat man innerhalb der nächsten 7 Tage nochmal die Muße, da reinzuhören. Ansonsten kann man das vermutlich so in 50 Minuten, 45 Minuten abhandeln dann. Mit ein paar Abschweifungen.
Genau, oder man redet dann anstatt über die Mekons, über das Mekong-Delta oder keine Ahnung, worüber man dann spricht.
Ich habe jetzt auch rausgefunden, dass es Mekong heißt. Also war mir wahrscheinlich klar, dass es im Englischen Mekong ausgesprochen wird. Aber auch dazu habe ich diverse Infos.
Ja, ich habe nur gelesen, sie haben sich nach irgendeiner Serie benannt.
Sebastian, ich bin vollkommen vorbei. Ich bin absolut im Bild. Ich kann das alles referieren. Ja, leg dich zurück.
Gut, aber dann reden wir nächste Woche drüber, weil dann wäre ja die ganze Vorbereitungszeit umsonst.
Ja, und da gebe ich dir dann auch nochmal 7 Tage Vorbereitung.
Ja.
Du freust dich ja schon drauf. Ich meine, wir könnten...
Also der erste Titel, ne? Weißt du, an wen das mich total... Also woran mich das erinnert hat?
Chevalier. Hat mich das erinnert, an Chevalier. Das war doch so ein Titel am Hofe des Sonnenkönigs. Der Chevalier, der war für die Pferde, glaube ich, zuständig.
Ja.
Daran hat mich das erinnert. Und dich?
Aber warum kommen da Pferde vor?
Nein, aber weil es Chivalry?
Ach so, weil das so heißt.
Ja.
Nein, also vom Sound her, ne, es gab mal so in den 80er, 90er Jahren gab es mal so eine komische Klassik-Crossover-Truppe, die nannten sich Rondo Veneziano.
Sagt mir was.
Ja, und die traten auch immer auf bei so Quiz-Shows und bei Wetten, das und so traten die da mal auf. Und die haben klassische Stücke so leicht verpoppt dann immer vorgetragen. Ja. Und die hatten auch immer so barocke Kostüme an.
Ich mit erinnere
so
mich.
Und so.
Ja.
Und so hört sich das für mich an. Wie so ein komischer Klassik-Kitsch. Den sie dann da irgendwie noch ein bisschen mit Pop und Rock vermischt haben. Wobei, ne, ich finde das, also am schlimmsten fand ich den Gesang. Die können ja überhaupt nicht singen.
Also Sebastian, wir wollen jetzt noch nicht zu viel...
Hört sich für mich an, als würde Wolf singen.
Das bleibt drin. Wir wollen noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe gehört, Sebastian, und du hast mich ja auch mit reichhaltigem Bildmaterial versorgt. Deine Frau hatte einen medizinischen Eingriff. Darf man das sagen? Also ich meine, es gibt ja das Geheimnis, ja, also das soll ja nicht veröffentlicht werden, aber es geht mir erstmal darum zu erfragen, wie ist der verlaufen und wie geht es ihr?
Es geht ihr sehr gut und das ist das erste Mal, dass sie mal was hat machen lassen. Sie kommt jetzt so in das Alter.
Das klingt jetzt so, als würdest du also unterschwellig behaupten, es wäre schon mehr nötig.
Nein. Aber es war jetzt eine medizinisch nicht unbedingt notwendige Operation. Nein, aber sie hat sich die Augen lasern lassen. Und ihre Kurzsichtigkeit ist jetzt passé.
Hast du gehört, wie laut unsere Hörer jetzt so ein bisschen seufzen, weil es sich um eine Augen-OP gehandelt hat? Sie dachten,
weil es sich nur um eine Augen-OP.
Ja,
sie
dachten, das wäre jetzt irgendwie was. Ja. Also es ist ja jetzt überflüssig würde ich ja auch nicht sagen. Ich meine, es hat ja durchaus einen Sinn. So andere Sachen, wenn du dir irgendwie... Brustimplantate machen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt, dass dein Leben dadurch besser wird.
Ja, und da muss ich sagen, da gibt's schon einen qualitativen Unterschied.
Ja.
Sie kommt auch aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus aktuell, weil das ist so, sie sieht halt alles gestochen scharf und sie sieht die Dinge besser, als ich sie mit Brille sehe. wir kamen hier gerade an ne, und da flog ein Flugzeug über unser Haus. Und da sagte sie zu den Kindern, oh, guckt mal, die Zebra-Flugzeuge fliegen wieder. Ich glaube, es ist Condor, die ihre Flugzeuge in so einer Zebra-Optik lackiert haben. Und ich musste 3-mal hingucken, um da überhaupt diese Zebrastreifen zu erkennen. Das hat sie zack mit einem flüchtigen Blick sofort erkannt.
Und ich dachte jetzt, sie hätte gesagt, oh, schau mal, der Pilot trägt einen Schnauzer.
Ja, dafür ist er dann doch zurückgeflogen. Aber ja,
wie lang nach dem Eingriff konnte sie denn schon wieder so gut oder erstmals so gut sehen?
Also direkt in den ersten Minuten danach konnte sie schon sehr gut sehen.
Ach.
Noch so ein bisschen verschwommen, weil natürlich die Augen ganz noch so ein bisschen vertränt waren und so.
Ja.
Aber sie hatte bereits in der Nachuntersuchung direkt am nächsten Morgen, hatte sie auf einem Auge eine Sehstärke von 110%.
Das erinnert mich übrigens an Goethe. Der brauchte ja zeitlebens keine Brille, denn er litt an Anisometropie. Ein Auge war kurzsichtig und das andere weitsichtig. Und ich glaube, diese Anisometropie, die wird auch landläufig als Goethe-Blick bezeichnet.
Okay, und das heißt, es gleicht sich dann aus.
Es gleicht sich
oder
dann
man
aus.
Guckt, je nachdem, was man sehen will,
ja.
Nimmt man mal das eine, mal das andere Auge.
Und es ist interessant, es ist von der Germanistik bislang vollkommen übersehen worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer weiß. Aber das ist ja jetzt bei deiner Frau nicht der Fall. Wobei 110% kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Was heißt denn das?
Ja, also es gibt dann so eine gewisse Skala, so ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber es ist so, du kannst, was deine Sehstärke angeht, kannst du mehr als 100% haben. Ein Freund von uns, der hat das vor vielen Jahren schon machen lassen, der hat eine Sehstärke jetzt von 160%, ist da mal gemessen worden. Also du siehst irgendwie, also ich denke mal, da gibt es irgendwie
einen... Da wird was als 100 oder als 1 gesetzt und wenn du das,
ja,
wenn
genau.
du noch mehr
das
sehen
ist so
kannst,
normiert, ne?
Ach so, alles klar.
So dann, der Standard Durchschnittsmensch, der muss auf einer gewissen Distanz wahrscheinlich eine gewisse Sehfähigkeit haben,
ja.
Ne, wenn du da jetzt irgendwie Buchstaben oder so vorliest.
Ja.
Und sie hat jetzt dann schon 110%. Das heißt, sie sieht mehr als der Durchschnittsmensch.
Verstehe.
Sozusagen.
Also ja. auf beiden oder mit beiden Augen zusammen 110%. Oder
nee, das eine war noch so ein bisschen in der Regeneration. Das eine ist momentan ein bisschen schärfer als das andere. Also auf dem einen hatte sie 110.
Und war das eine längere Überlegung oder würdest du sagen, es ist schon eine etwas spontane Entscheidung gewesen?
Nein, das ist natürlich eine längere Überlegung und auch mit Voruntersuchung und Beratungsgesprächen. Und ja, das war jetzt schon ein längerer Prozess und ich würde sagen, darüber nachgedacht hat sie jetzt ungefähr ein halbes Jahr.
Oh, und das heißt, sie braucht also jetzt keine Sehhilfen mehr?
Nein,
ha,
keine Sehhilfe mehr.
So, und jetzt die
es
wichtige...
Es kann natürlich sein. Ja, aber es kann sein. Also jetzt mit zunehmendem Alter wird sie vielleicht schon irgendwann eine Lesebrille brauchen. Aber dass sie jetzt nochmal eine Weitsichtbrille braucht, um also weit zu gucken, das ist eher unwahrscheinlich.
Also die Lebensqualität wurde gesteigert. Jetzt aber die Frage der Brillen- oder Kontaktlinsenkauf und der Eingriff. Wann hat sie es wieder raus?
Das hat man, also je nachdem, wie häufig man sich jetzt dafür eine neue Brille entscheidet. Mal angenommen, du würdest, das hängt natürlich auch von deinen Gläsern und so ab. Aber also ich habe jetzt relativ starke Brillengläser und das kostet mich, wenn ich eine neue Brille kaufe, da bin ich locker schon so knapp 1.000 Euro los.
Hm. Wie oft kommt das vor oder wie oft kam das in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren vor, dass du sowas investieren musstest?
Ja, also ich habe so alle 4-5 Jahre habe ich eine neue Brille, würde ich mal behaupten.
Das heißt also 2.000 in 10 Jahren.
Ja, und dann wenn du noch die ganzen Kontaktlinsen und so, die man dann ab und zu benutzt, wahrscheinlich schneller. Aber jetzt bin ich auch jemand, der seine Brille wirklich sehr lange trägt. Also die Brille, die ich jetzt gerade aufhabe, die löst sich schon auf, ne? Also da ist wirklich schon die Bügel hinten, da platzt schon so diese Lackschicht ab. Und die müsste ich jetzt dringend erneuern.
Ja, gut, du musstest ja auch alles in den Podcast investieren.
Ja, genau. Und
liebe Hörer, spendet, bitte spendet.
Viele kaufen sich vielleicht jedes Jahr eine neue Brille, ja? Oder alle 2 Jahre.
Ja.
Vielleicht ist das auch kein guter Vergleich, ne? Aber du hast, also die OP, die kostet 2.400 Euro für beide Augen.
Ja.
Hast du relativ schnell wieder drin.
Ja, und man ist ja auch dann freier.
Man ist freier und man hat eine ganz andere Lebensqualität.
Ja.
Also allein die Tatsache, morgens aufzuwachen, die Augen aufzuschlagen und dann seine Umgebung scharf wahrnehmen zu können.
Oder den Lebenspartner.
Das ist schon, ja gut, das kann auch ein Nachteil sein, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist natürlich schon was völlig anderes. Und das kann man sich als Nicht-Brillenträger, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, wie das eigentlich ist. Aber ansonsten, da wird gelasert, ne, am laufenden Band. Und da habe ich mir auch gedacht, ne, also die lasern dir da in, der eigentliche Arzt, der das macht, der lasert pro Stunde wahrscheinlich 4 Leute.
Aber ich denke, auch da wird dann die KI früher oder später Einzug halten, dass du dir dann eben diese Linsen, also intelligente Linsen, KI-gesteuerte Linsen einsetzen lässt, dass du keine, weiß ich nicht, Vision Pro Brille mehr aufsetzt, sondern wo du hinschaust, wird dir dann eingeblendet, hier wohnt der und der oder das ist das und das Auto oder das ist der Eiffelturm, der ist so und so hoch oder das ist das Gemälde von dem und dem, dass du alles sofort auf der Netzhaut hast. Das ist ja
auch nervig, ne? Will man vielleicht gar nicht haben.
Ja, das könnte man dann ein- und ausschalten, irgendwie durch so ein externes Gerät, durch dein iPhone zum Beispiel.
Kriegst du irgendwo einen Button noch?
Durch ein iPhone, das dann irgendwie über Bluetooth oder was weiß ich funktioniert. Und wenn du dann im Urlaub bist, dann sagst du, ich bin jetzt im Urlaub, ich kenne mich hier nicht aus. Dann hast du sofort die Maps drin und alles.
Ja, ja, und wenn dann dein iPhone keinen Strom mehr hat, dann kannst du es nicht mehr ausstellen.
Dann kannst du es aber dann reverse laden. Du legst es dann hier so auf die Schläfe und dann lädt quasi die Linse dein iPhone auf oder umgekehrt. Induktives Laden.
Ja, aber das wäre ja so ein Ladezyklus immer hin und her. Also
ja, das geht dann über Bioenergie. Ja, du müsstest dann vorher erst in McDonald's rein, dass du ganz viel Energie hast, viele Kalorien.
Ja,
und dann kannst du darüber Sebastian, wir lachen heute darüber. Aber Goethe sagte, Augenlasern hier. Ihr seid doch bescheuert.
Da musst du noch niemals, was ein Laser ist.
Aber Sebastian, da wir ja diese Episode als allererste Episode über 2 Sitzungen, also an 2 Freitagen aufnehmen, haben wir ja mit der ersten Session schon mal eine große Anekdote abgearbeitet. Und zwar hatte ich dich ja letzte Woche nach dem Ablauf und auch dem Ausgang der Augenoperation deiner Frau gefragt. Das können wir also schon mal abhaken. Eine schöne Abschweifung, die uns jetzt in die wunderbare Lage versetzt, das eigentliche Thema der heutigen Podcast-Episode recht schnell abzuhandeln. Es geht, verehrte Zuhörer, um das Album Fear and Whiskey der englischen Band The, entweder mit oder ohne The Meekons. Es ist 1985 erschienen. Und können wir ein Fazit schon nennen, Sebastian?
Jetzt schon ein Fazit?
Ja, natürlich, wir wollen es ja schnell abfrühstücken.
Ach so, aber so schnell, wir sprechen ja gerade mal 3 Minuten. Also sagen wir mal so, mein Fazit kann ich auch in 10 Sekunden zusammenfassen.
Ja, aber wähle deine Worte eventuell so, dass auch Minderjährige zuhören dürfen. Oh, stimmt,
da muss ich kurz drüber nachdenken. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Aber ich sage mal so,
ja,
in diplomatische Worte verpackt, würde ich mein Fazit folgendermaßen formulieren. Das Album der Meekons, die ich zum ersten Mal in meinem Leben übrigens gehört habe,
Dito?
Hatte für mich einige Überraschungen und Irritationen parat. Insofern hat sich die Neuroplastizität in meinem Gehirn möglicherweise in irgendeiner Form verändert. Aber es war... Na, jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen. Also es ist ja so, du erwähntest ja, dass wir jetzt hier über 2 Wochenzyklen quasi hier diese Folge besprechen.
Und wir können sagen, dass es in der letzten Woche aufgrund von technischen Problemen zu diesem, sagen wir mal, Überhang gekommen ist. Das nur nebenbei.
Ja. Und jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen, dass, wenn wir hier über 2 Wochen dieses Album besprechen, wir natürlich auch noch mehr Gelegenheit hatten, uns darauf vorzubereiten und dieses Album vielleicht das ein oder andere Mal nochmal zu hören, um sich so richtig mal in diesen Sound, in diese Musik, in diese Texte
und in die Bandgeschichte.
Ja. Und da muss ich sagen, in der ersten Woche hat mich dieses Album schon so strapaziert, dass ich die zweite Woche so gut wie nicht dafür genutzt habe, mich noch mehr darauf vorzubereiten. Ich habe mir das Album noch einmal angehört und sämtliche Eindrücke, die ich in der ersten Woche hatte, haben sich bestätigt. Also es gab da keinen Veränderungsprozess. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Ich habe in unserem Experiment, das wir hier machen, noch nie ein so schräges und auch nervtötendes Album gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Album vielleicht für therapeutische Zwecke einsetzen kann, aber nicht um Musik zu hören. Also das ist für mich keine Musik. Es ist Katzenmusik. Für mich ist es Katzenmusik.
Du hast jetzt diese 2-Wochen-Spanne erwähnt und es ist interessant, denn in der ersten Woche, ich habe das Album, es ist, wie schon erwähnt, 1985 erschienen, Fear and Whiskey mit dem Titel. Und es ist, wenn ich mich recht erinnere, nur knapp 35 Minuten lang. Und ich habe es in der ersten Woche, ich glaube, 4-mal gehört. Das lief mal so nebenbei und zweimal habe ich es aufmerksam gehört. Und in der zweiten Woche habe ich es 2-mal gehört, unter anderem erst vor, ich würde sagen, 3 Stunden das letzte Mal. Und es gefiel mir plötzlich besser als in der ersten Woche. Oder sagen wir mal, es nervte mich weniger als in der ersten Woche. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich hatte es schrecklicher in Erinnerung. Dieses Album dieser Band, es ist das 4. Studioalbum der Mekons. Und es zählt hier, also in der englischsprachigen Wikipedia, werden die Genres Punkrock, Postpunk und Alternative Rock angegeben. Und teilweise habe ich auch gelesen, dass das irgendwas mit Country oder Punk Country oder so zu tun haben soll. Ja, da sind so ein paar Geigen und so Mundharmonika kann man hören. Okay. Aber letztendlich, und da treffen wir uns so ein bisschen, letztendlich, wenn man das Album komplett hört, und das geht relativ schnell bei 35 Minuten, die Tracks, die Songs sind kurz, das dürfte ja entgegenkommen. Da war jetzt nichts dabei, was so 8-10 Minuten und weiterging. Aber ich hatte so langsam, je öfter ich die Songs gehört habe, umso mehr dachte ich, das sind so Sachen wie von Monty Python, könnte ich mir vorstellen. Oder The Ruttles, diese Parodieband der Beatles, dass das so eine Art ist. Die Musik an sich ist nicht schlecht, aber sie ist irgendwie, also man kann sie so, sie klingt wenig seriös. Sagen wir es mal so. Kann man das sagen?
Die Musik klingt nicht schlecht, genau. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, ich würde diese Platte gerne nochmal hören in der Karaoke-Version, wo es kein Gesang gibt. Also können wir diese Gesangsspur einfach abstellen. Das ist doch kein, das ist nicht schön. Also das ist kein. Ja,
also die Stimme des Sängers, und ich glaube, es war immer derselbe, der da gesungen hat, bis auf einmal, da wurde so ein Gedicht vorgetragen. Das fand ich eigentlich ganz nett, das war mal was anderes. Aber ansonsten schien mir dieser Sänger immer sehr melancholisch und depressiv zu singen. Und zwar ganz egal, wie sich die Musik dazu anhörte. Die konnte fröhlich sein oder lustig sein. Und er hatte immer nur diese dunkle, punkige, melancholisch-depressive Stimme.
Aber ich finde, es hatte teilweise was leicht Überdrehtes, ne? Also ich finde, es hat so was Ironisches, ne?
Deswegen habe ich mich gefragt. Ja, das meine ich. Nicht seriös.
Ne? Genau, ist das überhaupt ernst gemeint? Oder wollen Sie, ist es eine Persiflage?
Ja, also, genau. Deswegen Monty Python.
Ja, genau. Ja. Und das habe ich mich auch gefragt. Und insofern, vielleicht kann man das sich ganz gut anhören mit irgendwelchen Videos dazu. Ich weiß gar nicht, haben die Musikvideos gemacht?
Habe ich jetzt nichts gefunden. Wir können ja mal in einen dieser Songs reinhören, damit sich die Hörer so ein wenig ein Bild machen können. Übrigens sollten wir eventuell auch dazu sagen, warum wir immer so kurze Schnipsel nur einblenden, Sebastian. Woran liegt das?
Ja, das liegt ja natürlich leider am Urheberrecht. Wir dürfen leider nicht mehr verwenden, weil wir hier Musikzitate verwenden, um sie hier zu besprechen und in unser eigenes Werk quasi einbetten und zitieren. Und ein Musikzitat darf maximal 15 Sekunden lang sein.
Jedenfalls sonst hoffen wir das.
Begehen wir Urheberrechtsverletzungen und selbst das ist schon ein Graubereich.
Das ist wirklich ein Graubereich.
Ja, genau. Ja. Also alle Anwälte, die das jetzt hören, werden wahrscheinlich in die Kommentare reinschreiben. Das ist totaler Quatsch, was die da sagen. Es ist auch so irgendwie ein Urheberrechtsmissbrauch. Ja, streiten wir uns da vor Gericht.
Also wir hören in den ersten Song mal rein, denn da kann man sehr gut hören, das, was wir gerade gesagt haben, es ist irgendwie eine Satire oder es ist nicht ganz, ganz ernst gemeint, nicht seriös. Das ist im ersten Song, kommt das gut zum Vorschein. Da hören wir rein. Chivalry oder Chivalry? Das heißt ja, heißt es nicht Rittertum? Ritterschaft?
Ja, genau.
Aber ich finde, wir sollten, und das ist der einzige Song, den ich hier zu meinen Favoriten hinzugefügt habe, der trägt den Titel Psycho Cupid Dance Band on the Edge of Time. Und da trägt eben eine Frauenstimme, ja, ob es nun ein Gedicht ist oder nicht, es ist offensichtlich eine eher poetische Lesung. Und im Hintergrund dilettieren da verschiedene Leute auf irgendwelchen Instrumenten herum. Das hat so einen Kunstcharakter und vielleicht kommt es daher, dass die Bandmitglieder sich aus so einem Künstlerkollektiv, also ich glaube, die waren alle an der University of Leeds und die waren auch alle Kunststudenten. Wie sie dann irgendwie auf diese Musikband gekommen sind, weiß ich nicht. Aber da dachte ich, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Sie wären vielleicht ganz tolle Künstler geworden, aber in die Musiksparte, da wäre ich jetzt nicht unbedingt reingegangen.
Ja, aber sie sind ja trotzdem erstaunlich erfolgreich. Die Band gibt es ja immer noch. Ja. Und das letzte Album ist 2022 erschienen. Also es scheint dort Abnehmer zu geben, ne?
Ja, das stimmt. Und sie sind ja auch eine Band, wo eine hohe Fluktuation der Bandmitglieder vorherrscht. Ich glaube, aktuell sind sie 8 Bandmitglieder, aber es gab noch 10 andere im Laufe dieser 40, 45 Jahre, die es die Mekons gibt. Und vielleicht sollte man jetzt mal auf den seltsamen Bandnamen eingehen. Also das hat mich so ein bisschen herausgefordert, weil das klang irgendwie komisch. Das sah auch wenig anglophon aus. Mekon? Ich glaube, es wird Mekon ausgesprochen. Und ich habe mal recherchiert, und es gab tatsächlich in der griechischen Mythologie einen Jüngling, einen schönen Jüngling. Es waren eigentlich immer nur schöne Jünglinge in der Mythologie. Entweder waren sie sehr schön oder sie waren sehr hässlich, ja, beiderseitiger Geschlechter. Aber so normale Menschen gab es damals auch nicht, ne? Also in der griechischen Mythologie war Mekon ein Jüngling, ein schöner junger Mann aus Athen, der von der Göttin Demeter geliebt wurde und ich glaube aus eigenem Schutz von ihr in eine Mohnblume verwandelt wurde. Und Mekon ist eben der griechische Begriff für Mohn. Und Demeter ist ja die Agrargöttin und die wird eben mit dem Mohn assoziiert. Das ist also eines ihrer Symbole. Aber ich glaube, die Mekons haben sich auf diese mythologische Anekdote nicht bezogen, sondern die haben sich auf einen Comic bezogen. Und jetzt schicke ich dir mal, Sebastian, gerade einen Link, den ich rausgesucht habe, damit du dir da selbst ein Bild von machen kannst. Ich schicke ihn dir zu diesem Comic beziehungsweise zu der Figur, die Mekon heißt. So.
Ah, okay. Ja. Ist das dieser Grüne da?
Das ist der Grüne mit dem riesigen Kopf. Ah. Und ich zitiere kurz aus, ich glaube, aus einem Wikipedia-Eintrag, der Mekon von Mekonta ist der Erzfeind des britischen Comic-Helden Dan Dare. Er erschien erstmals am 3. November 1950 in der 30. Folge des Eagle-Comics Dan Dare, Pilot of the Future, der von Frank Hampson geschaffen wurde. Der Mekon war der Herrscher der Treens im Norden der Venus, obwohl er am Ende der ersten Geschichte aus dieser Position verdrängt wurde und keine feste Operationsbasis hatte. Er wurde durch wissenschaftliche Experimente erschaffen und auf eine sehr hohe Intelligenz getrimmt. Als solcher hatte er einen geschwollenen Kopf, der sein riesiges Gehirn und seinen verkümmerten Körper enthielt und bewegte sich auf einem schwebenden Stuhl fort. In der Regel erfand er neue Superwaffen, um sein Ziel zu erreichen, die Beherrschung des Universums zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. In einigen Geschichten versuchte er auch, sich persönlich an Dan Dare zu rächen. Das ist diese, also er erinnerte mich so ein bisschen an Pinky und der Brain. Ne? Man will immer irgendwie die Welt beherrschen. Und ich fragte mich dann aber trotzdem, wenn sich diese Band aus Leeds, die sich, ich glaube, 1977 zusammengefunden und als Mekons, beziehungsweise dann auch The Mekons zusammengetan hat, warum ausgerechnet diese Figur als Vorbild? Was wollen sie die Welt beherrschen? Sind sie Intellektuelle? Haben sie selbst Eierköpfe? Warum? Wurde mir nicht klar. Warum ist das ein Vorbild?
Also Eierköpfe haben sie, glaube ich, nicht. Zumindest auf dem Bandfoto sind keine augenscheinlichen Eierköpfe zu erkennen. Also das wird es nicht sein. Ja, keine Ahnung. Sie hat vielleicht irgendwie ein Faible für kleine grüne Wesen mit langen Fingern. Ja.
Oder speziell für diesen Comic und dann haben sie sich diese Figur rausgesucht.
Interessanterweise ist ja jetzt nicht geklärt, ob der Autor dieses Comics den Namen Mekon auf die griechische Mythologie zurückführt.
Ja, aber
da könnte es ja herkommen.
Ja, aber er ist jetzt weniger ein schöner Jüngling. Noch sieht er aus wie eine Mohnblume. Er ist ja auch grün. Ach, ich weiß nicht.
Ja.
Und sein Schiff, es hat so eine Nasenform.
Ja. Es gibt übrigens auch die Mekonsäure, ne? Also eine chemische Verbindung, die übrigens zu, ich glaube, 6% der Inhaltsstoff von Mohnblumen und Opiaten sind.
Und liebe Hörer, da kommt der Chemieleistungskursler Sebastian wieder durch. Da hat er aufgepasst.
Nee, habe ich überhaupt nicht aufgepasst.
Ach komm, jetzt habe ich wollte dir gerade eine schöne Brücke bauen zu deiner.
Nein, ich habe natürlich auch Mekons gegoogelt und wollte wissen, ne, was sind denn das für Menschen? Und dann kam als allererster Eintrag Mekonsäure. Ne?
Das ist interessant.
Ja, und ja. Ich kann mich an meinen Chemieleistungskurs nur noch schemenhaft erinnern, da kann ich nichts mehr von.
Ja, also Country Music, Folk Music, Alternative Rock und dann auch noch diese leichten Punk-Einsprengsel. Also da kommt irgendwie alles wie in so einem Eintopf zusammen bei den Mekons, beziehungsweise bei diesem Album, dem vierten Album, ich hatte es schon erwähnt. Und es ist, wir haben es jetzt gerade wieder so unglaublich verrissen. Aber es scheint, und jetzt komme ich wieder auf dieses Argument zurück, es scheint in der Zeit, als es veröffentlicht wurde, sprich Mitte der 80er Jahre, da scheint es etwas wirklich Neues, Tolles, Alternatives gewesen zu sein, was wir heute im Abstand von 40 Jahren gar nicht mehr so einschätzen können. Erst recht nicht, wenn man nicht vom Fach ist.
Ja, genau. Und wir kommen auch nicht aus England und aus Leeds und wir können auch mit den Texten überhaupt nichts anfangen. Die sind ja offenbar auch teilweise sehr sozialkritisch. Zum Beispiel das Lied Last Dance, wie der Engländer sagt. Da geht es offenbar um irgendwelche Minenarbeiter, die dann zum letzten Mal einfahren, weil die Mine geschlossen wird und solche Dinge. Passt ja alles so in die Zeit.
Ja, es ging um den Bergarbeiterstreik da. Das war ja, glaube ich, mit Maggie Thatcher. Die hat sich da sehr, sehr stark positioniert. Und ich glaube, da übten dann die Mekons wieder Kritik dran.
Ja.
Es ging auch um Krieg. Ja. Um das Land. Es gibt auch einen Song, der heißt er nicht Country? Klar, Track 7 Country könnte man reinhören. In Last Dance könnte man reinhören, damit der Hörer dann auch mal so ein kleines Geschmäckle bekommt.
Ja,
was wir als Geschmäckler haben.
Und übrigens, ich gebe ja jedem Album auch eine zweite oder dritte Chance und ich versuche immer trotzdem rauszufinden, was davon ist denn jetzt das Lied, wo ich sage, das finde ich, das gefällt mir am besten. Ja. Und da muss ich sagen, hat mir in der Tat Last Dance am besten gefallen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es so einen Folk-Einschlag hat. Also da hört man schon sehr diese Folk-Fiedel, die dann da vor sich hin fiedelt. Und dafür habe ich ein Ohr.
Hat er ein Ohr.
Ja. Ich hab schon so einen gewissen Fable für diese Folk-Musik. Also,
Bist du ein Fan des frühen Bob Dylan?
Ja, sagen wir mal, Bob Dylan insgesamt eher nicht so, aber lieber den frühen als den späten.
Ah ja, okay. Interessant. Hätte ich jetzt so hätte ich dich nie eingeschätzt, Sebastian.
Aber auch nicht immer. Hängt so ein bisschen von der Laune ab.
Ja, das sowieso. Ja. Und um nochmal auf diese Bewertungen, die wir ja hier machen und machen müssen, wir kommen ja nicht drum rum. Ja, wir wollen ja unsere Meinung zu dem jeweiligen Album auch kundtun. Um nochmal auf diese Bewertungsart vielleicht zurückzukommen. Da ist mir in den letzten Wochen sind meine Gedanken immer so ein bisschen gekreist, auch um unser Fundament, die 1001 Alben, die man gehört haben sollte, bevor man stirbt. Das ist ja nun schon ein Kanon. Und dieser Kanon wurde von Experten zusammengestellt, so wie es ein Kanon gibt, Bücher, die man gelesen haben sollte oder die großen Kunstwerke, da gibt's ja, es wird ja alles so in so eine Hierarchie eingefügt und wir haben uns ja schon häufiger darüber gewundert, dass jetzt dieses Album, was wir gehört haben, dass es in diese 1001 Alben reingeschafft hat. Und ich habe mir überlegt, ich habe heute Mittag zum Beispiel, ist mir zufälligerweise dieser Nutri-Score auf den auf den Gurken aufgefallen.
Ja.
Ja.
Okay.
Der reicht ja von A bis E.
Mhm.
So. Und mir war es nicht bewusst, vielleicht wusstest du es. Mir war es nicht bewusst. Ich dachte, wenn jetzt die Gurken hatten B, ja?
Ja.
Da dachte ich, ach ja, B ist ja, das ist ja schon mal gut, kann man mit gutem Gewissen essen. Mhm. Mir war aber nicht bewusst, dass das kein holistischer Nutri-Score ist, sondern dieser Nutri-Score, wenn da jetzt steht, bei den Gurken ist B, dann bedeutet das, das wird nur verglichen mit anderen Gurken.
Ganz genau, so ist das,
so.
Ja.
Und das heißt also, es gibt dann bessere Gurken, die A haben oder schlechtere Gurken. Aber es sagt jetzt nicht aus, dass der besser ist als eine Banane oder als Chips oder so mit anderen Kategorien. Die bleiben in ihrer Kategorie. So.
Ja, und das führt dazu übrigens, dass zum Beispiel ein Müsli, wenn man das überhaupt als Müsli bezeichnen kann, so Cornflakes oder hier diese süßen Sachen. So
Kelloggs,
Frosties und Smacks und wie sie halt
gibt's
alle
die
heißen.
Eigentlich noch?
Natürlich gibt's die. Und die gibt's in einer unendlichen Variantenanzahl. Und wenn man das mal mit klassischen Müslis vergleicht, da gibt es Müslis, die schneiden schlechter ab als so Kelloggs Frosties, ne? Im Nutri-Score.
Also, aber die zählen dann auch zu Müslis, die jetzt beispielsweise aus Haferflocken oder
ja,
so bestehen.
Ja, ja, genau.
Ach.
Und über die Rezepturen kann man den Nutri-Score beeinflussen, weil wenn du an den kleinen Prozentschräubchen drehst, ne, da muss noch ein bisschen Hafer rein oder da muss noch ein bisschen Mais rein und dann muss ein bisschen weniger Dextrose rein und dafür aber vielleicht Honig. Dadurch wird das beeinflusst.
Ja, das ist interessant. Und ich dachte mir, als ich so auf meiner Gurke herumkaute, da dachte ich mir, wäre es nicht viel interessanter, 1001 Alben, ja, da wird ja dann Äpfel mit Birnen verglichen, ne? Und ich dachte mir,
natürlich.
Wäre es nicht viel einfacher, einen Nutri-Score für diese Alben einzufügen? Das heißt, ich denke an zwei Möglichkeiten. erste Möglichkeit, man vergleicht dann nur Genres miteinander. Hier in den 1001 Alben sind ja alle Genres aufgeführt. Jetzt kann ich ja nicht sagen, dass das frühe Bob Dylan Album ist genauso gut wie jetzt Jeru de Damaja mit seinem Hip-Hop. Ne, die sind ja beide in demselben Buch drin, 1001 Alben, die man gehört haben muss. Wäre es also dann nicht vor einem Nutri-Score interessanter, nur Folk-Alben miteinander zu vergleichen, nur Hip-Hop-Alben, also dass die dann ihren Nutri-Score in ihrem Genre kriegen. So, Folk, Rock und was da nicht, Pop und alles. So, das wäre die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die ich sehe, ist, weil wir immer wieder sagen, man muss das Album in seiner eigenen Gegenwart sehen, dass man dann nur einen Nutri-Score für die Alben des Jahres, hier zum Beispiel 1985 oder meinetwegen größer, nur die 80er Jahre. Und daraus dann die besten nimmt. Und dass das beste Album oder die 10 besten Alben der 80er Jahre oder des Jahres 85, die stehen dann so und die dürfen dann nicht mit den besten Alben des Jahres 1995. Das ist was ganz anderes. Weil ich dachte, man kann ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Dann hätte man noch einen viel besseren Kanon, als wenn man alles in eins wirft. Und das kam mir, als ich über den Nutri-Score nachdachte. Ja, da werden ja auch nicht die Gurken mit den Chips verglichen.
Ja. Gerade Gurken haben übrigens immer sehr viel Zucker, ne? Also da muss man auch aufpassen. Ne, also diese Gewürzgurken. Guck da mal
Die Spreewaldgurken.
Ja, guck da mal auf die Inhaltsangaben. Da bist du locker bei 20% Zucker.
Ja, aber was ich jetzt neulich erst gelernt habe, vor ein paar Monaten, ich hatte das falsche Glas Gurken in der Hand. Das war mit Honig verfeinert. Gurken mit Honig.
Ja, ja, ja.
Da gibt's auch Eis mit Pfeffer. Also natürlich. Ich weiß, was fällt denn diesen Leuten ein?
Ja, doch, das klingt ja dann. Und mit Honig, das klingt dann lecker und so. Ja, sie brauchen die Süße muss da rein.
Es gibt Grenzen.
Süße muss da rein, weil sonst schmeckt die Gewürzgurke nicht mehr nach Gewürzgurke. Und auch wegen der Haltbarkeit und so weiter. Naja, auf jeden Fall mit deinem Nutri-Score da jetzt wegen der Alben. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, glaube ich. Aber es ist doch auch nicht so, dass in diesem Kanon der 1001 Alben, dass die alle untereinander verglichen werden. Es ist doch schon so, dass die Genres für sich stehen. Sonst wären da ja auch nicht so viele Genres vertreten.
Aber es ist zum Beispiel keine einzige Beethoven-Aufführung dabei, denke ich mal.
Ja,
und man würde doch schon sagen, dass das eine ganz tolle Musik ist.
Ja,
das meine ich.
Natürlich.
Da wird's komischerweise in dem Klassikbereich, die haben offensichtlich ihr eigenes Areal. Da kommt kein Bob Dylan rein und sagt, oh, jetzt hier bei der deutschen Grammophon ist plötzlich Bob Dylan das beste Album des Jahres. Das funktioniert nicht.
Ja, diese Klassik ist natürlich nochmal ein ganz eigenes Schubkastensystem für sich.
Ja, aber genau auch so wie Weltmusik.
Ja. Ja,
taucht in Weltmusik, da würden eventuell die Mikons auftauchen, weil sie so einen, ja, also ich könnte die da sehen, mit ihren ungewöhnlichen Instrumenten auch, das geht in die Richtung Weltmusik, aber da würde man jetzt Metallica, würde man nicht bei Weltmusik sehen. Oder auch die Beatles.
Ja, aber das ist nur eine Frage der Perspektive, ne? Das ist ja in der Tat so, früher, wenn man da mal in einem Plattenladen war, gibt's ja heutzutage so gar nicht mehr, gab's ja immer auch ein Regal Weltmusik.
Ja.
Und das war meistens ein relativ kleines, überschaubares Eckchen, ne? Wo dann die Platten aus Südafrika, aus Kenia, irgendwo aus der Südsee oder...
Und es stand aber auch, das habe ich mir gemerkt, da stand auch Buena Vista Social Club.
Ja,
das war
genau,
auch Weltmusik.
Karibik und sowas war dann da drin. Ja.
Ja.
Aber das ist natürlich Weltmusik immer aus der westlichen Perspektive. Hast du nicht heute was über westliche Werte gehört? Hast du mir noch heute erzählt, dass du bei der Konkurrenz hast du doch mal reingehört und es ging um westliche Werte?
Es ging um ein neues Buch eines nicht näher zu benennenden Podcast-Kollegen.
Ah, er hat ein Buch geschrieben, deshalb die Folge.
Und ich glaube, der Titel heißt Das Jahrhundert der Toleranz.
Okay.
Ist natürlich, das sind immer so Themen.
Dass sich jetzt zum Ende neigt, oder wie?
Das sind Buchtitel, wo ich vorab schrecke. zurückschrecke, dass wenn da steht das Jahrhundert der oder auch schon das Jahrzehnt der, weil ich denke, wie 400 Seiten und das trägt den Titel das Jahrhundert oder das Jahrzehnt, das führt doch, also da, nee, nein, ja, besser nicht. Dann lieber so ein 35-minütiges Alternative Punk, Post-Punk, Rock, Country Album wie von The Meekons. Um jetzt da mal wieder anzuknüpfen, abgesehen vom Nutri-Score. Aber wenn man den Nutri-Score anwenden würde, dann wäre es klar, dass The Meekons einen vorderen Platz belegen würden, denn die sind mit dem, was sie spielen und wie sie es spielen, wahrscheinlich so ziemlich alleine,
um es mal so zu sagen. Aber das kann ich überhaupt nicht beurteilen, weil dazu kenne ich mich ja in diesem Genre viel zu schlecht aus.
Und deswegen braucht es ja wieder die Experten, die das einschätzen können.
Ja, wir haben
und die dann sagen, ja, die 100 Post-Punk Alternative Country Alben, die man gehört haben, die 100 Rock-Alben, die 100 Pop-Alben, die 100 so und so, das wäre für mich viel interessanter und sinnvoller, als ein Buch zu machen mit 1000 Alben, wo sich alles drin tummelt. Das kam mir bei den Gurken.
Ja, okay.
Ich habe noch nicht genau drüber nachgedacht. Das ist nur ein Vorschlag.
So eine Gurke an sich ist ja relativ trennscharf. Ne? Eine Gurke ist eine Gurke. Ja. Ein Cornflake ist ein Cornflake. Und eine Möhre ist eine Möhre. So.
Ja.
Jetzt ist es bei den Genres ja so, die sind halt fließend.
Also, ja, das ist das Problem. Deswegen hatte ich ja die zweite Alternative, dass man das nach einem Jahr macht oder nach einem Jahrzehnt. Aber das wäre auch schon wieder zu groß.
Ja, aber wie willst du denn alle Veröffentlichungen aller Genres eines Jahrgangs vergleichen?
Ja, dieses Buch vergleicht dasselbe für 70 Jahre.
Ja. Ja, ja. Klar.
Ich weiß, es war nur so eine Idee. Es war nur eine Idee, um die Orientierung in diesem breiten Feld der musikalischen Genres und Möglichkeiten, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ja. Das meine ich, weil mir das so ein bisschen ausfleddert.
Aber am Ende des Tages wollen wir ja auch gar nicht jetzt hier eine Hitparade machen und ja irgendein Ranking festlegen. Und wir wollen ja
Das wurde ja für uns schon gemacht.
Das wurde von uns schon gemacht und im Grunde genommen geben wir ja hier auch nur unsere Meinung und unseren eigenen Geschmack zu den verschiedenen Alben wieder.
Richtig. Und wir suchen uns die Alben ja nicht aus. Sie werden uns ja vorgeschlagen und wir hören sie dann.
Ja, genau. Und da scheinen jetzt irgendwelche Experten da Gründe dafür gehabt zu haben, dass sie in diese Reihe einzuordnen sind. Also gehen wir mal davon aus, dass alle Alben, die wir hier besprechen, erstmal grundsätzlich irgendeine Qualität haben.
Sonst wären sie nicht in dem
Buch
vertreten.
Sonst wären sie nicht in diesem Buch. Und am Ende des Tages ist es dann nur noch eine Frage des Geschmacks.
Wie immer, wie bei Gurken auch.
Ja, genau.
Oder Kunstwerken.
Was ich übrigens gar nicht mag, sind diese schlesischen Gurken. Magst du schlesische Gurken? Also,
ist das rassistisch? Darf man schlesisch noch sagen?
Ja, wenn gibt's man Spreewaldgurken sagen darf, dann darf man auch
den
schlesische
gibt's
Gurken.
Den ja gibt es ja noch. Ist das eigentlich Bio? Ja, das ist der Spreewald?
Aber es gibt doch immer noch Schlesien. Darf man nicht mehr Schlesien sagen? Doch.
Ich glaube nicht.
Preußen ist schwierig. Preußen gibt es nicht mehr. Aber Schlesien... wie nennen denn die Polen Schlesien heute? Ich weiß es gar nicht genau.
Darf man Polen noch sagen? Man begibt sich ja heutzutage, man muss ja permanent ein Wörterbuch dabei haben.
Ja.
Ja. Ich greife zum 1001 Albenbuch und lese kurz den ersten Abschnitt zum Album Fear and Whiskey. Whiskey, übrigens mit EY, darüber hatte sich Sebastian schon eingehend ausgelassen. Zitat: Die Meekons sind eine der brillantesten Bands Großbritanniens. Das ist erstmal ein Satz, der sitzt, weil wir, Sebastian, wir hätten den so nicht formuliert, wenn wir ehrlich sind.
Nein, eine ich hätte der ihn brillantesten überhaupt nicht so formuliert.
Bands Großbritanniens.
Ja, und da würde
wir
ich sagen,
sie ja auch nicht.
Also was bedeutet eigentlich Brillanz? Also das muss ja eine gewisse Wirkung schon los. Haben. Ja, ja, und auf mich wirkt das halt nicht brillierend.
Richtig.
Ja.
Und da, ich habe es auch schon mal erwähnt. Es wird so mit Wörtern rumgeworfen. Er ist eine Legende. Er ist der Große und er ist wunderbar. Es ist ganz toll und es werden mit Superlativen rumgeschmissen, die die Griffigkeit verlieren, die Bedeutung verlieren, weil jeder Zweite heutzutage großartig ist oder eine Legende. So, es geht weiter. Als lockeres Kollektiv experimentierten sie 1977 in Leeds mit Instrumenten von den Gang of Four. Sie brachten chaotische LPs heraus und die Single Never Been in a Riot als bissiger Kommentar gegen The Clash und zogen sich dann zu einer Denkpause zurück. Der Streik der britischen Bergleute 1984-85 erweckte sie zu neuem Leben und die Band mit John Langford und Tom Greenhall veröffentlichte Fear and Whiskey, von vielen als bestes Album des Jahrzehnts gefeiert. Zitat Ende. Also der Absatz beginnt mit eine der brillantesten Bands Großbritanniens und er endet mit eines der besten Alben des Jahrzehnts.
Ja, ist doch schon Käse. 1985 ist sein Album erschienen und dann soll das beste Album des Jahrzehnts sein? Also der 80er Jahre oder was? Da kamen ja noch 5 Jahre.
Das wurde ja im Nachhinein geschrieben.
Ach so, ja okay. Ja.
Als man das Jahrzehnt überblicken konnte.
Ja.
Also wir können es einfach unkommentiert nur stehen lassen. Wir müssen es akzeptieren, wir können es nicht einschätzen. Also mir hat das Album, wenn ich nicht, und da ist man wieder so, mit so einem Vorurteil geht man da gleich ran, weil man ja weiß, hoppala, dieses Album hören wir, weil es in diesen 1001 Alben steht. Also ne, man hat schon so ein Vorurteil, dass es irgendwie gut sein muss. Ja, aber wenn mir jemand dieses Album vorgespielt hätte, der hätte gesagt, guck mal hier, das ist in meiner Playlist. Da hätte ich gesagt, wie kommt das denn da rein? Was soll denn da? Hast du dich verklickt oder so? Ne? Schmeiß das da mal wieder raus.
Ja, ja, genau.
Oder ist das hier irgendwie die Schülerband von deines Sohnes? Oder irgend sowas hätte ich dann gesagt, wie ich es immer übertreibend sage. Aber dass solche Sätze fallen, solche Kategorien, dann sind die brillantesten und die größten. Niemals wäre ich darauf gekommen. Aber ich habe wieder was gelernt. Ich kenne The Meekons jetzt. Ich kenne dieses Album. Und ich lade jeden unserer Hörer dazu ein, sich das Album selbst mal anzuhören und sich sein eigenes Bild zu machen.
Ja, genau. Und es bleibt dann zum Schluss auch nur noch ein Blick auf das Cover. Und
ja.
Man sieht eine Straße, die schnurgerade zu einer Stadt führt. Man sieht eine Skyline am Horizont.
Ja, das Album schließt mit einer Coverversion von Lost Highway. Girls and boys don't start. Ich glaube, das ist ein Song aus den 40er Jahren, Ende der 40er Jahre. Ich habe mir auch das Original angehört. Vielleicht ist das der Lost Highway, der auf irgendeine Großstadt, denke ich mal, zuführt. Und der Leon Payne hieß er, glaube ich, der den Song geschrieben hat, Lost Highway. Der hat ihn tatsächlich on the road geschrieben, weil er immer zwischen hier und da unterwegs war, von Auftritt zu Auftritt. War im Prinzip autobiografisch, der Lost Highway, da fand sein Leben statt. Warum die Meekons, wenn sie darauf anspielen, eine Coverversion als Inspiration für ihr Album Art genommen haben, weiß ich nicht. Zumal es ja Fear and Whiskey heißt. Und dieses Fear and Whiskey, das tritt im allerersten Song auf. Das wird da erwähnt, Fear and Whiskey. Im Hintergrund eine Stadt, sieht wieder so aus, ein bisschen wie so ein Siebdruck, ne, mit so, in so Pink und Lila und Blau. Tja, ja. Vielleicht kommen da auch die Kunststudenten wieder durch.
Ja, kann
auch
sein.
Damit kann ich eher weniger was mit anfangen.
Ja. Die Stadt sieht auch so ein bisschen, ich würde fast sagen, zerstört aus. Also, ja, das ist doch alles so ein bisschen.
Ja, rechts neigen sich die,
schräg,
rechts neigen sie sich nach rechts, ja genau, das stimmt.
Ja, sieht so ein bisschen zertrümmert aus, sieht so ein bisschen aus wie so, ja, wie so, eigentlich vielleicht auch ein bisschen wie so eine komische Gesteinsformation nach einem Meteoriteneinschlag.
Ja, oder vielleicht sogar nach dem Atomkrieg. Es wurde ja, glaube ich, auch als eine Art Konzeptalbum über das Leben in Kriegszeiten bezeichnet. Hab ich so jetzt extrem nicht rausgehört und ich würde es deshalb auch nicht dann als Konzeptalbum bezeichnen. Es gibt wohl das Thema Krieg, ja, und eben Fear and Whiskey, ne? Man säuft vielleicht seine Angst oder seine Trauer im Alkohol. Also ich weiß es nicht. Man kann dann später sehr viel reininterpretieren. Aber wenn man das Album, das ja wie gesagt nur knapp über eine halbe Stunde lang ist, wenn man das nur so hört, in die Tiefen der Interpretation taucht man da nicht ein. Nein.
Ja. Gut. Also am Ende des Tages bin ich den Mikons sehr dankbar, dass sie dann nach gut 35 Minuten auch ein Ende gefunden haben und die Platte dann vorbei ist. vielleicht auch nochmal ein kurzer Blick auf die Klickzahlen bei Spotify.
Ja, das würde mich jetzt diesmal wirklich interessieren.
In der Tat, Titel 1 dieses Chivalry